Nein. Nein, damit hätte er nicht gerechnet. Er hätte nicht gerechnet, dass er heute mit einer einfachen Frage Weltgeschichte schreiben würde. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Noch 2000 Jahre später ist diese Frage mit seinem Namen verknüpft. Pilatus, der römische Statthalter, war völlig überrascht und auch etwas verärgert, als er frühmorgens aus dem Bett geholt wurde. Eigentlich wollte er den Fall nur so schnell wie möglich zu Ende bringen. Er wusste, dass die Führer der Juden den Angeklagten möglichst rasch bestraft haben wollten. Normalerweise war das für ihn kein Problem. In seinen Augen galt das Leben eines Angeklagten, eines Gefangenen nicht viel. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass er zugunsten der Oberschicht ein Todesurteil vorschnell unterzeichnen würde und dadurch einen Unschuldigen töten ließe. Schuldig oder nicht, das hatte bisher für ihn keine Rolle gespielt. Man weiß dies aus zeitgenössischen Quellen. Als Pilatus einige Jahre später seines Amtes enthoben wurde, sind verschiedene Anklagepunkte gegen ihn vorgebracht worden. Bestechungen, Beleidigungen, Raub, Gewalttätigkeit, Zügellosigkeit, wiederholte Hinrichtungen ohne juristisches Verfahren, konstante Ausübung von extrem leidvoller Grausamkeit. Dieser Prozess heute war aber irgendwie anders. Als er den Angeklagten ansah, fand er in dessen Angesicht keinerlei Anzeichen von Schuld, keine Spuren eines Verbrechers. Er fand sich einem Mann gegenüber, der Güte und Würde ausstrahlte, der vielleicht kann man es so sagen, ein Mensch war, der himmlische Wesenszüge trug. Die Erscheinung von Christus machte auf Pilatus einen sehr positiven Eindruck. Er hatte von Jesus und dessen Wirken gehört. Seine Frau hatte ihm von den wunderbaren Taten dieses galiläischen Propheten erzählt, wie er Kranke heilte und sogar Tote auferweckte. Pilatus entschloss sich deswegen, Jesus nicht ohne Verhör zu verurteilen. Und dabei stellte sich rasch heraus, dass die vorgebrachten Anklagen unhaltbar waren. Von Pilatus ging keine Gefahr eines politischen Aufruhrs heraus. Auf die Frage von Pilatus, ob er denn ein König sei, antwortete Jesus glasklar: Ja, ich bin ein König, du hast recht, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dazu bin ich geboren, ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Wahrheit, meinte Pilatus, was ist das? Ich halte das für eine sehr spannende Begegnung, wobei man vielleicht eher von einer Vergegnung sprechen müsste. Eine Antwort von Jesus auf die Frage des Pilatus ist uns nämlich nicht überliefert. Wieso nicht? Dies kann sehr unterschiedlich interpretiert werden. Einige denken, Jesus sei Pilatus die Antwort schuldig geblieben, weil er keine Antwort wusste. Andere sind der Überzeugung, dass Pilatus gar keine Antwort auf seine Frage hören wollte. Sie meinen, seine Frage sei nur vorgeschoben gewesen. Die ganze Frage nach Wahrheit habe ihn eigentlich gar nicht interessiert. Wenn man diese Geschichte im Buch Sieg der Liebe von Ellen White nachliest, so kommt man wiederum zu einer anderen Einschätzung. Pilatus wünschte, die Wahrheit kennenzulernen, doch er war innerlich verwirrt. Als er seine berühmte Frage stellte, was ist Wahrheit, wollte sein Herz unbedingt erfahren, was Wahrheit wirklich ist und wie man sie erlangen konnte. Aber er wartete die Antwort nicht ab. Der Lärm draußen, der war zu laut. Die Ankläger Jesu forderten lautstark eine Entscheidung. Als Pilatus zu ihnen herausging, hat er innerlich diesen Gerichtshandel bereits entschieden. Er erklärte, ich finde keine Schuld an ihm. Wie wir alle wissen, ließ er ihn später doch hinrichten. Wieso hat er gegen seine Überzeugung gehandelt? Was hat Pilatus so verwirrt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wahrheitsverständnis von Pilatus und seinem Handeln? Gibt es einen Zusammenhang zwischen unserem Wahrheitsverständnis und unserem Handeln? Pilatus war kein Philosoph. Er stammte aus einer angesehenen Familie und hatte sicherlich eine standesgemäße Schulbildung genossen. Wir wissen, dass obwohl die griechische Philosophie ihren Höhepunkt bereits überschritten hatte, sie das Denken der damaligen Zeit geprägt hat. Das zeitgemäße Wahrheitsverständnis hat Pilatus wohl in seinem Handeln genauso beeinflusst, wie auch wir alle in der Gefahr stehen, uns von unserem Zeitgeist beeinflussen zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Frage geht. Was ist Wahrheit? Stellst du dir diese Frage überhaupt noch? Oder gehst du mit den mindestens 70% der Studienanfänger einig, die davon ausgehen, dass es keine Wahrheit gibt? Es gibt höchstens Teilwahrheiten des Einzelnen, was er darüber denkt. Also eigene Wahrheiten, aber keine absolute Wahrheit. In der heutigen Zeit haben wir ja noch ein zusätzliches Problem. Von oberster Stelle aus wird uns vorgemacht, dass es gar nicht um Wahrheit geht, sondern bloß um Mehrheiten. Es geht um die Mehrheit der Stimmen im Land, um die Mehrheit der Aktionärstimmen. Es geht um mehr Macht. Es geht um me first. Vielleicht ändert sich ja dies nun. Jedenfalls hat Kamala Harris, die designierte Vizepräsidentin, in ihrer Siegesrede ihren Wählern dafür gedankt, dass sie sich für Hoffnung, Einheit, Anstand, Wissenschaft und ja, Wahrheit entschieden haben. Die Wahrheitsfrage ist viel wichtiger, als man dies heute oft wahrnimmt. In meiner Praxis habe ich täglich damit zu tun. Meine Patienten wollen nicht irgendeine Diagnose, sie wollen die richtige Diagnose. Manchmal ist das recht bald klar, manchmal muss man aber doch verschiedene Abklärungen treffen, um die wahre Diagnose herauszufinden. Nach der Diagnose kommt die Therapie. Im Falle eines Falles, wärst du mit irgendeiner Therapie zufrieden? Oder möchtest du eine wahre Behandlung, also eine, die wirklich wirkt und nicht bloß eine Wirkung vortäuscht? Als Psychosomatiker behandle ich viele Patienten mit Depressionen, Angststörungen und anderen seelischen Leiden. Auch hier stellt sich die Wahrheitsfrage immer wieder. Unsere Emotionen, unsere Gefühle haben nämlich weniger mit den Ereignissen oder Dingen um uns herum zu tun, als mit der Frage, wie wir diese Ereignisse bewerten oder interpretieren. Negativen oder schmerzhaften Emotionen, die sind oft die Folge von verzerrten, von falschen Bewertungen. Lügen, die wir glauben, beeinträchtigen so unsere Lebensqualität. Oft geht es also darum, zusammen bessere, richtigere, wahre Bewertungen zu erarbeiten. Auch ich selber stelle mir immer wieder die Wahrheitsfrage. Und zwar dann, wenn es um Entscheidungen geht, die ich treffen muss. Speziell dort, wo es nicht bloß zwischen richtig und falsch zu unterscheiden geht, zwischen schwarz und weiß. Dort habe ich immer wieder das Bedürfnis zu wissen, was jetzt in diesem Fall richtig wäre. Nicht nur in diesen Fällen ist Wahrheit von Bedeutung. Ich habe hier so einen gelben Bändel. Ich habe ihn mir nach dem Besuch einer Ausstellung zusammen mit der Predigerschaft der DSV aufbewahrt. Am Bändel war das Eintrittsticket befestigt. Wir haben letztes Jahr die Ausstellung Fake, die ganze Wahrheit besucht. Leider haben wir nicht die ganze Ausstellung besuchen können. Aber es war hochinteressant, die Wahrheitsfrage von verschiedenen, auch ganz praktischen Seiten zu sehen. Ich habe mich aber auch gefragt, Steht es denn um die Wahrheit schon so schlecht, dass man da eine Ausstellung machen muss, damit sie nicht vergessen geht? Wird man sie nächstens wohl in ein Museum sperren? Auf meinem Pendel steht geschrieben, die Wahrheit braucht dich. Mit Ausrufezeichen. Für mich tönt das gerade so wie, rettet die Wahrheit. Braucht die Wahrheit unsere Hilfe? Den Ausstellungsmachen war eine echte Auseinandersetzung mit Wahrheit offensichtlich sehr wichtig. Deswegen stellen sie auch didaktisches Material für die Schulen gratis zur Verfügung. Wenn man dieses Material anschaut, zum Beispiel einen Artikel eines Psychoanalytikers, dann müsste man eigentlich den Spruch auf dem Pendel umgekehrt formulieren. Du brauchst die Wahrheit. Dort, wo es keine Wahrheit gibt, dort, wo die Lüge regiert, dort können wir nicht mehr vertrauen. Vertrauen ist aber die Grundlage jeder Gemeinschaft. Wo wir einander nicht mehr vertrauen können, können wir nicht mehr miteinander leben. Peter Schneider formuliert es so. Ohne wechselseitiges Vertrauen, auch wenn es manchmal enttäuscht und missbraucht wird, ist eine Gesellschaft nicht überlebensfähig. Ja, eigentlich nicht einmal als Gesellschaft denkbar. Sie wäre nämlich keine Gesellschaft mehr, sondern eine Ansammlung von Individuen, die sich miteinander in einem Krieg aller gegen alle befänden. In einem Zustand, der das genaue Gegenteil der sozialen Zusammenarbeit ist, ohne die nichts läuft. Wir sollten also die Wahrheitsfrage nicht zu leicht nehmen. Die Frage, was ist Wahrheit, haben sich seit alters viele Philosophen gestellt. Ihre Erkenntnisse haben die öffentliche Meinung geprägt. Obschon sich die Philosophen nicht alle einig waren, so könnte man doch die damals gängige Vorstellung von Wahrheit, respektive die Art und Weise, wie man die Wahrheit herausfinden kann, in drei Thesen zusammenfassen. Erstens, Wahrheit als Korrespondenz. Das grundlegende Merkmal von Wahrheit ist die Übereinstimmung, die Korrespondenz zwischen Sache bzw. Sachverhalt und Urteil über diesen Sachverhalt. Dieses Wahrheitsverständnis funktioniert für alltägliche Dinge oft gut. Wenn ich sage, in der Adventgemeinde Luzern steht vorne links ein schwarzer Flügel, dann könnt ihr dies alle überprüfen. Das zweite Kriterium für Wahrheit ist die Übereinstimmung der Experten. Wenn sich alle einig sind, die man bezüglich eines bestimmten Sachverhalts für kompetent erachtet, dann wird dieser Sachverhalt stimmen. Entsprechende Aussagen werden dann als wahr bezeichnet. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Wahrheit als Kohärenz, als Übereinstimmung aller wahren Aussagen. Aussagen, die wahr sind, dürfen nicht anderen Aussagen, die ebenfalls wahr sind, widersprechen. Diese drei Wahrheitsprinzipien scheinen logisch, oder? Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man ihre Begrenztheit. Das Wahrheitskriterium der Korrespondenz stößt dort an seine Grenzen, wo man Aussagen nicht überprüfen kann. Wenn jemand behauptet, Materie sei ewig, dann können wir das nicht überprüfen. Auch ein Konsens der Experten ist kein absolutes Wahrheitskriterium, denn die Experten könnten sich ja auch alle täuschen. Zudem könnte man auch einen gemeinsam vereinbarten Sprachgebrauch verwenden, der nicht wirklich mit der Realität übereinstimmt. Dies machen wir auch heute noch, wenn wir zum Beispiel vom Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sprechen. Wir wissen ja, dass die Sonne sich nicht bewegt. Das entspricht nicht den geophysikalischen Tatsachen. Und auch bei der Wahrheit als Kohärenz ergibt sich ein Problem. Wenn Aussagen über die Wahrheit einander nicht widersprechen dürfen, dann sind damit auch die Aussagen über Wahrheit der Zukunft eingeschlossen. Also Dinge, die man erst in der Zukunft über Wahrheit sagen wird, Dinge, von denen wir heute noch nichts wissen. Aber über diese Dinge können wir auch keine Aussagen machen. Das können wir nicht überprüfen. Auf philosophischem Weg ist also letztlich die Wahrheitsfrage nicht objektiv zu klären. Dieser Aspekt dass man es ja vielleicht gar nicht klären, gar nicht herausfinden kann, was Wahrheit ist, mag bei der Verwirrung von Pilatus mitgeschwungen haben. Ich bin überzeugt, wenn Pilatus die Antwort Jesu abgewartet hätte, dann hätte Jesus ihm genau das Gleiche gesagt wie zu den Jüngern. Jesus beantwortet aber die Frage völlig anders, als man erwartet. Wie beantwortet er sie? Er macht Wahrheit nicht zu einem Objekt, sondern zu einem Subjekt. Er behauptet, ich bin die Wahrheit. Dies ist eine Aussage, die jemand, der griechisch denkt, nie machen würde. Das griechische Wort für Wahrheit lautet Aletheia. Das bedeutet das Unverborgene, das, was unverhüllt ist. Jemand, der griechisch denkt, stellt sich Wahrheit als zeitlos, geschichtslos, objektiv gültig vor. Wenn man von Wahrheit im griechischen Sinn spricht, dann verwendet man Wörter wie die Wahrheit lehren, die Wahrheit zeigen, die Wahrheit sagen. Griechische Wahrheit hat den Charakter von Richtigkeit. Es geht um Wissen. Im Alten Testament, im hebräischen Denken, ist Wahrheit etwas ganz anderes. Das hebräische Wort für Wahrheit lautet Emet. Die Wurzel dieses Wortes ist die gleiche wie für das Wort Glauben. Wahrheit im hebräischen Sinn hat einen Zusammenhang mit Vertrauen. Es ist eine zeitgeschichtliche Größe. Der Hebräer verwendet das Wort Wahrheit nicht im Zusammenhang mit den Verben des Sagens oder Sehens, sondern mit Verben des Tuns, des Machens, des Gehorchens. Wahrheit ist nicht einfach, sie passiert hier in der Geschichte, sie geschieht. Man kann das so zusammenfassen, nach alttestamentlichem Wahrheitsverständnis geht es bei Wahrheit nicht um ein An- und Für-sich-Sein von Dingen, sondern um ein Zuverlässigsein. Zuverlässigsein von Dingen, Tatbeständen, Menschen und ganz speziell von Gott. Es wird immer wieder gesprochen von Gottes Gnade, Barmherzigkeit, von seiner Güte und Treue. Gottes Treue, hier, das meint Wahrheit. Wahrheit ist ein Ausdruck einer Beziehung, hat mit einer Person zu tun. Es geht nicht um Wissen, sondern um Erkennen. Und Erkennen ist etwas sehr Persönliches, Intimes. Adam erkannte Eva und dann wurde sie schwanger. Hebräische Wahrheit hat den Charakter von Zuverlässigkeit. Jesus sprach an verschiedenen Stellen von Wahrheit. Eine ganz zentrale Aussage finden wir in Johannes 8, 31 und 32, wo Jesus auch beschreibt, wie wir zur Wahrheit kommen können. Er spricht zu Menschen, die Vertrauen an ihn gewonnen haben. Er sagt, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn wir Jesu Wahrheitsverständnis anschauen, dann ist das etwas anders als das Griechische. Wahrheit kommt aus der Person, Wahrheit kommt aus Gott. Ich bin die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wahrheit kommt aus Gott und seinem Wort. Gott sprengt unsere Realität bei weitem. Er hat unsere Realität, Himmel und Erde, die Materie, Pflanzen, Tiere und Menschen ja erst geschaffen. Er hat sie geschaffen durch sein Wort. Er war, bevor Himmel und Erde wurde. Und sein Wort wird auch bestehen, wenn Himmel und Erde nicht mehr sein werden. Gott bleibt, sein Wort bleibt. Er wird Neues schaffen. Die Übereinstimmung mit Gottes Realität ist wichtiger als die Wahrnehmung unserer diesseitigen Realität. Zweitens, Wahrheit kann man erkennen, wenn man jünger wird. Nur Jünger, nur Nachfolger Jesu können Gottes Realität erkennen. Nur Erlöste können Gottes Wort verstehen. Wer in der Beziehung mit Jesus steht, dem gehen die Augen und die Ohren auf. Nur Hörer verstehen sein Wort und seine Wahrheit. Man kann nicht von sich aus menschlicher Perspektive auf Gott schließen, Gott ergründen oder ihn definieren. Es braucht eine Offenbarung, es braucht sein Wort. Deswegen ist Jesus gekommen. Er hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Und das Dritte ist, Wahrheit hat eine Wirkung. Wahrheit erkennt man an ihrer Wirkung. Wer die Wahrheit erkennt, wer sie annimmt, wer mit Jesus eine Beziehung eingeht, wird frei. In der Wirkung von Wahrheit, in der Befreiung, zeigt sich nun der fundamentale Unterschied zwischen einem Wahrheitsverständnis als Richtigkeit und einem Wahrheitsverständnis als Zuverlässigkeit und Treue. Der große griechische Philosoph Sokrates war der Meinung, dass das wahre Wissen auch zum rechten Tun, zum richtigen Handeln führt. Aber trifft dies wirklich zu? Der Apostel Paulus war da schon wesentlich skeptischer. Er führt dies im 7. Kapitel des Römerbriefs aus. Er meint, sogar wenn jemand weiß, was gut ist und auch den Willen hat, das Gute zu tun, so schafft er das doch nicht allein. Ich denke, ihr stimmt mit mir überein, dass das Wissen bei der Mehrheit nicht automatisch zum richtigen Handeln führt. Bei Pilatus jedenfalls hat das nicht funktioniert. Er hat gewusst, was richtig ist und hat trotzdem anders gehandelt. Auch in meiner Praxis erlebe ich es immer wieder. Viele Menschen behaupten zu wissen, was sie sollten. Ich sollte mich anders ernähren, ich sollte mich mehr bewegen, ich sollte früher ins Bett und länger schlafen, ich sollte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich sollte. Das wissen sie alle. Die Frage ist, wieso tun sie es nicht? Auch wir sagen doch manchmal, dass wir mehr stille Zeit halten sollten, mehr beten sollten, mehr was auch immer. Und oft tun wir es doch nicht. Man darf Wahrheit nicht auf Richtigkeit reduzieren. Wissen, auch Wissen, was recht ist, führt nicht automatisch zum richtigen Handeln. Es ist schon eine Weile her, dass ich das erste Mal damit konfrontiert worden bin. Ich denke an eine junge Frau aus einem gläubigen Elternhaus. Durch ihre Schwester hat sie die Adventbotschaft kennengelernt. Sie hat Unterricht genommen und sich taufen lassen. Sie ging regelmäßig in die Gemeinde und hat viel Kontakt mit einer adventistischen Familie gehabt. Irgendwann hat sich ihr Lebensstil verändert. Sie hat Dinge gemacht, die nicht zu empfehlen sind. Sie hat immer seltener Gottesdienste besucht und ist schließlich der Gemeinde ganz fern geblieben. Da habe ich einmal mit ihr gesprochen und sie nach ihren Gründen gefragt. Sie meinte, weißt du, ich glaube schon, dass das stimmt oder richtig ist, was ihr sagt. Aber irgendwie ist das für mich nicht gültig. Irgendwie ist das für mein Leben nicht relevant. Es geht mich irgendwie nichts an. Wie kann es sein, dass jemand so etwas erlebt? Als Adventisten stehen wir in der Gefahr, im Bibelunterricht das Gewicht mehr auf die Zustimmung zu bestimmten Lehrpunkten zu legen, als darauf, eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu entwickeln. Die Erfahrung dieser jungen Frau war Ausdruck eines griechischen Wahrheitsverständnisses. Die Lehrpunkte, die sind alle richtig und stimmig, aber ohne Beziehung zu Jesus sind Lehrpunkte bloß leere Punkte. Sie sind keine Wahrheit. Sie geben keine Kraft zum richtigen Leben. Wie erlebst du es? Du glaubst doch auch an die Wahrheit. Wirkt sich das, was du glaubst, auch darauf aus, wie du handelst? Gibt es dir auch die Kraft, nicht nur einmal in der Woche Sabbat zu feiern, sondern dich in dieser Welt auch einzusetzen für soziale Gerechtigkeit, für Notleidende, für Unterprivilegierte, für Kranke und für Schwache? Gibt es dir die Kraft, dich, so wie es Jesaja im 58. Kapitel ausdrückt, dich einzusetzen gegen jegliche Unterdrückung, Hungrigen Essen zu geben, Nackten zu kleiden und allen zu helfen, die Hilfe brauchen? Wahrheit ist nicht bloß Zustimmung oder ein Verrichtighalten von Lehrpunkten. Wahrheit führt zum Handeln. Als Peter mir erzählte, wie er Christ geworden ist, hat er mich auch darauf hingewiesen, dass Wahrheit bloß im Sinne von Richtigkeit nicht unbedingt Gottes Willen entspricht. Peter hat sich vor seiner Bekehrung auf eine Karriere als Heiler vorbereitet. Er hat entsprechende Kurse besucht und Bücher gelesen. Er hat gelernt, wie man zum Beispiel mit Tarotkarten die Zukunft voraussagen kann. Er hat gemeint, weißt du, es scheint verrückt, aber das funktioniert. Aber hat er gesagt, auch wenn dann eingetroffen ist, was ich vorausgesagt habe, so hat das nicht immer mit der göttlichen Wahrheit übereingestimmt. Er hat ein konkretes Beispiel gemacht. Kommt eine Frau zu ihm und fragt ihn, du Peter, sag mir doch einmal, werde ich in einem Jahr noch mit meinem Mann zusammen sein? Peter legt die Karten und sagt ihm nein. Nach einem Jahr kommt sie wieder und meint, Peter, du hast recht gehabt. Wir haben uns getrennt. Peter hat erkannt, dass er zwar mit seiner Voraussage richtig gelegen hat, aber er hat mit ihr auch das Ereignis mit beeinflusst und Trennung ist nicht im Sinne Gottes. Wenn Jesus sagt, dass Wahrheit frei macht, an was denkt er dann? Wovon soll uns Wahrheit frei machen? Wo sind Menschen heute unfrei? Wo sind wir unfrei? Wo erlebt ihr das im Alltag? Erlebt ihr es überhaupt? In meiner Praxis erlebe ich es oft. Ich habe den Vorteil, dass Menschen kommen und ihre Masken, die sie üblicherweise tragen, schnell ausziehen. Und damit meine ich nicht die Masken, die wir jetzt wegen Corona tragen müssen. Ich meine diejenigen Masken, die man trägt, um anderen Menschen nicht zu zeigen, wie es einem wirklich geht. In der Praxis zeigen Menschen ihre Angst. Sie zeigen ihre Depressionen, Aggressionen und Konflikte. Sie sprechen über ihre Probleme mit ihren Abhängigkeiten von Alkohol oder Drogen. Man sieht das Leiden an gestörten Beziehungen. Sie lassen uns Anteil haben an ihrer großen Not und sie hoffen, dass sie davon frei werden können. Ich bin überzeugt, dass ein Glaube dabei eine Hilfe sein kann. Doch was Jesus gemeint hat mit Freiwerden, geht über Abhängigkeiten, geht über Lebensstilfragen oder medizinische Möglichkeiten weit hinaus. Jesus spricht von der ultimativen Freiheit. Er spricht von der Befreiung von der Sünde. Jesus behauptet, dass Wahrheit frei von der Sünde macht. Ich verstehe diese Befreiung in einem doppelten Sinn. Rechtfertigung, also ein Freispruch im Gericht, und Heiligung, Charakterbildung oder Persönlichkeitsentwicklung, also Befähigung zu einem gelingenden, Gott wohlgefälligen Leben. Wir haben mit einem Prozess über die Wahrheit begonnen. Das Wahrheitsverständnis, das wir haben, hat Konsequenzen. Ich möchte dies anhand von zwei berühmten Prozessen über die Wahrheit zeigen, die in die Geschichte eingegangen sind. Kennt jemand eine der abgebildeten Personen? Die meisten oder ihr alle kennt Galileo Galilei. Er hat entdeckt, dass das damals gültige Weltbild nicht richtig war. Etwa 200 Jahre früher, Jan Hus mit einem S, einer der Vorreformatoren hat erkannt, dass die Quelle der Bibel, dass die Quelle der Wahrheit die Bibel, das Wort Gottes sein muss. Beide sind von der Macht ausübenden Kirche angeklagt worden. Einer schwört ab, der andere ist bereit, auf dem Scheiterhaufen zu sterben. Weshalb? Bei Galileo Galilei ging es der Sache nach eigentlich um eine griechische Wahrheit. Es ging um die Richtigkeit des Weltbildes. Bewegen sich die Planeten um die Sonne oder steht die Erde im Mittelpunkt? Ironischerweise hat sich auch Galileo Galilei getäuscht, denn er ging davon aus, dass die Planeten auf Kreisbahnen sich um die Sonne bewegen, statt auf Ellipsen, wie wir heute wissen. Ganz anders war es bei Jan Hus. Jan Hus schrieb, darum, du treuer Christ, suche die Wahrheit, höre die Wahrheit, lerne die Wahrheit, rede die Wahrheit, halte die Wahrheit, verteidige die Wahrheit bis in den Tod, Denn die Wahrheit befreit dich von der Sünde, vom Teufel, vom Tod der Seele und schließlich vom ewigen Tod. Offensichtlich geht es Jan Hus nicht bloß um ein Wissen. Es geht um etwas Existenzielles, etwas Lebensveränderndes, etwas, was von der Sünde befreit. Man könnte in seiner Aufforderung das Wort Wahrheit ganz gut durch Christus ersetzen. Das Erkennen der göttlichen Wahrheit, seiner Liebe, seiner Treue macht frei, weil sie den Menschen von innen her verändert. Christus versprach seinen Jüngern den Heiligen Geist, den er auch als Geist der Wahrheit bezeichnete. Es ist dieser Geist der Wahrheit, der die Kraft zum wahren Leben gibt. Der ganze innere Kampf, wie er von Paulus in Römer 7 beschrieben ist, wird durch ihn entschieden. Der Erlöser ist da. Eine treffende Beschreibung dieses Prozesses habe ich ein Büchlein Der bessere Weg gefunden. Erziehung und Bildung, Willensstärke und menschliche Anstrengungen haben zweifellos ihre Bedeutung. Doch wenn es darum geht, unser Herz zu verändern, sind sie allesamt wirkungslos. Es mag sein, dass sich mit ihrer Hilfe eine passable Fassade aufrechterhalten lässt. Aber die grundlegenden Einstellungen und Absichten des Herzens verändern sich dadurch nicht. Um einen Sünder in ein Kind Gottes zu verwandeln, muss eine Kraft von oben wirken, denn er muss ein neues Leben von Gott empfangen. An einer anderen Stelle des gleichen Büchleins schreibt sie, Gott hat den Menschen mit der Fähigkeit ausgestattet, sich entscheiden zu können. Sie ist die regierende Kraft in uns. Gott hat sie in uns hineingelegt, aber wir müssen sie ausüben. Alles hängt vom richtigen Gebrauch des Willens ab. Aber hier muss man jetzt unbedingt weiterlesen. Du kannst dein Herz nicht verändern und seine Zuneigung nicht von dir aus Gott schenken. Aber du kannst dich entscheiden, ihm zu dienen. Wenn du dich ihm hingibst, ihm deinen Willen übergibst, dann wird Gott selbst in euch nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen bewirken, so wie es ihm gefällt. Dies ist doch nichts anderes als eine Beschreibung des Wirkens des Heiligen Geistes. Das Wirken des Geistes der Wahrheit lässt uns die Wahrheit nicht nur erkennen, sondern auch danach handeln. Den eigenen Willen einer griechischen Wahrheit, einer Richtigkeit übergeben, das bringt nichts. Von der Richtigkeit kommt keine Willenskraft, auch das Richtige zu tun. Wenn wir aber unseren Willen Gott hinlegen, dann bewirkt er in uns eine Veränderung, so wie es hier beschrieben ist. Kommen wir zurück zur Begegnung von Pilatus mit Jesus. Wenn Menschen für die Wahrheit Gottes nicht offen sind, wenn sie keine Zeit oder auch keine Lust haben, ihm zuzuhören, dann machen sie sich oft eigene Wahrheiten. Unsere eigenen Wahrheiten sind aber oft nicht größer als wir selber. Sie halten uns in unseren Lebensmustern fest, so auch bei Pilatus. Obschon er weiß, dass Jesus unschuldig ist, verurteilt er ihn. Allerdings will er dafür die Verantwortung nicht übernehmen. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Er will mit Wasser seine Schuld abwaschen. Er glaubt auf seine eigene Weise, eine der großen existenziellen Fragen, Umgang mit Schuld, lösen zu können. Ist euch dabei schon aufgefallen, dass er dabei zwar das richtige Symbol nimmt, es aber falsch anwendet oder deutet? Mit dem selbstgefälligen Waschen seiner Hände in einer Schüssel Wasser bekommt kein Mensch seine Schuld los. Es entspricht aber der Wahrheit, dass wir alle schuldig sind und Befreiung nötig haben. Dank Jesus, dem König der Wahrheit, ist dies auch möglich. Auch er hat als Symbol dafür Wasser gewählt. Das Wasser der Taufe als öffentlicher Ausdruck unserer Lebensübergabe und das Wasser der Fußwaschung als permanente Erinnerung sowohl an unsere Befreiung wie auch an unsere Dienstbereitschaft. Ich komme zum Schluss. Man kann die Frage, was ist Wahrheit, nicht beantworten, ohne auch die Frage zu beantworten, wer ist Wahrheit? Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr an meiner Rede bleiben werdet, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Auf meinem Band hier steht, die Wahrheit braucht dich. Dies ist richtig, auch wenn es die Ausstellungsmacher wohl nicht so gedeutet haben. Allerdings geht es nicht darum, dass wir die Wahrheit retten sollen, sondern wir wollen uns von ihr retten lassen und von Jesus in seinen Dienst nehmen lassen. Nicht umsonst sagt man doch, gerettet sein gibt Rettersinn. Ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, wie hast du es mit der Pilatus-Frage? Was ist Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Er will dich frei machen. Er will dich brauchen, in seinen Dienst nehmen. Bist du bereit?